SRF 2 Kultur aktuell.
Braucht das World Wide Web staatliche Regeln? Diese Frage wurde letzte Woche in einer Konferenz in Dubai diskutiert. Max Dudler, der Schweizer Architekt, ist vor allem in Deutschland bekannt. Seine Bauten prägen aber auch das Stadtbild Zürichs. Und Václav Havel. Der tschechische Autor und ehemalige Staatspräsident ist heute vor einem Jahr gestorben. Wir blicken nach Prag und erfahren, wie man Havel gedenkt. Am Mikrofon Jennifer Kakshuri. Die Konferenz der Internationalen Fernmeldeunion ITU ging vergangenen Freitag zu Ende. Hauptthema der Konferenz war die Änderung der Telekommunikationsrichtlinien. Was hier jetzt recht technisch klingt, ist in Wirklichkeit brisant. Es ging nämlich letztlich um die Freiheit des Internets. So plant der Iran beispielsweise ein islamisch korrektes Intranet, abgekoppelt vom World Wide Web. Die Konferenz hatte darum bereits im Vorfeld hohe Wellen geschlagen. Der Beitrag von Sebastian Günther.
Internationale Fernmeldeunion. Das klingt eher analog als digital. Und so ist es auch. Die ITU geht zurück auf den 1865 gegründeten Internationalen Telegrafenverein, der die Verbindung nationaler Telegrafen- und Telefonnetze unter gemeinsame Regeln stellte. Lang, lang ist's her. Und auch die letzte Novelle war nach unserem heutigen Empfinden in der Steinzeit, 1988, bevor das Internet die Kommunikation radikal veränderte. Nun sollte auf der Konferenz unter anderem auch darüber abgestimmt werden, ob das neue Netz unter die Regeln der alten Fernmeldeunion fallen sollte. Experten wie Serge Strotz von der Organisation, die in der Schweiz die CH-Domänen vergibt, war schon vorher skeptisch.
Die Befürchtung ist, dass die ITU eigentlich ihre Methoden, mit der sie die Telefonie administriert und kontrolliert, auf das Internet wälzt und so diesen kreativen und relativ freien Zugang, den man im Internet hat, zu zerstören probiert.
Deshalb haben sich die EU und die USA, Australien und Japan ebenso wie die Schweiz klar gegen eine Regelung des Internets durch die ITU ausgesprochen, während Russland gemeinsam mit China und den meisten arabischen Ländern ihre Richtlinien auf das Internet übertragen will. Denn dadurch bekämen die Staaten viel mehr Kontrolle über das Internet. Weil das aber gerade bei totalitären Staaten Risiken birgt, hat die Schweizer Delegation den Vertrag abgelehnt. Zwei wesentliche Gründe nennt Hassan Maki, einer der 5 Delegierten vom Schweizer Bundesamt für Kommunikation.
Die Netzsicherheit und der Spam-Schutz geben das Recht und die Möglichkeit der Kontrolle und Unterdrückung freier Meinungsäußerung im Netz unter dem Vorwand von Sicherheit oder dem Schutz vor Spam-Mails.
Das Misstrauen zwischen den westlichen Demokratien auf der einen und den autokratischen Staaten auf der anderen Seite hatte zuletzt der Iran befeuert. Im April 2012 wurde bekannt, dass das Mullah-Regime ein landesweites Intranet nach nordkoreanischem Vorbild aufbauen möchte. Das Kommunikationsministerium gab dem Projekt den Namen Halal-Internet. Die Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf erklärt, was das heißt.
Das Halal-Internet soll ein Netz sein, das nur im Iran Leute verbindet und das direkt von der Regierung kontrolliert wird. Und das soll das World Wide Web ersetzen. Und Halal, der Begriff, verweist auf islamisch korrektes Verhalten. Und eigentlich ist damit im islamischen Recht das gemeint, was erlaubt ist.
Iranischen Behörden zufolge wird dieses Intranet bereits im März 2013 freigeschaltet werden. 2015 soll dann die Abkopplung vom World Wide Web erfolgen. Bis dahin versucht der Staat mit großem Aufwand, nicht konforme Webnutzer zu überführen. In Internetcafés müssen sich User ausweisen und die Surfaktivitäten werden per Video überwacht. Trotzdem lässt sich die Zensur im Iran oder auch in China umgehen.
Eine der einfachsten und eigentlich auch innovativsten Methoden ist einfach, dass man eine Webseite in ein Bild umwandelt, denn die Texte, die die Zensoren lesen können, automatisch lesen können und so die Stichworte wie Tibet oder Free Tibet finden und dann sperren.
Die westlichen Demokratien lehnen Zensur aus guten Gründen ab. Aber auch sie haben Regeln für das Internet, um Spam-Mails und kriminellen Missbrauch einzudämmen. Die Frage, wie ein so neues Gebilde wie das Internet am besten zu regeln sei, hat die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom beantwortet, durch Network Governance. Sie war die erste Frau, die 2009 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft bekam, weil sie gezeigt habe, wie gemeinschaftliches Eigentum von Nutzerorganisationen erfolgreich verwaltet werden kann, hieß es in der Würdigung der schwedischen Akademie. Für Serge Drotz ist Network Governance bereits Alltag.
Einerseits gibt es natürlich diese Anfragen, die auf politische Webseiten abzielen, zum Beispiel eine Pro-Tibet-Seite, und da antworten wir jeweils, das entspricht nicht den schweizerischen gesetzlichen Gegebenheiten, die Seite können wir leider nicht entfernen. Wenn wir aber von unseren chinesischen oder iranischen Kollegen Informationen kriegen über Webseiten, auf denen kriminelle ihr Unwesen treiben, handeln wir selbstverständlich und unterstützen das.
Die Konferenz von Dubai ist gescheitert. Eine gute Nachricht für alle, die Angst um die Freiheit des Netzes hatten. Eine schlechte für alle Opfer von Kriminalität und Spam.
Sebastian Günther. Im Mai 2013 wird es in Genf erneut auf internationaler Ebene um Fragen der Internetverwaltung gehen. Der Architekt Max Dudler ist zwar in der Schweiz geboren, bekannt wurde er aber zuerst in Deutschland, unter anderem für Bauten an der Frankfurter Messe, die er gemeinsam mit einem deutschen Architekten realisierte, oder dann das Bundesministerium für Verkehr in Berlin. Seit einigen Jahren baut Max Dudler auch in der Schweiz, in Arbon, Wetzikon, Schlieren, vor allem aber in Zürich. In Zürich sind es markante Bauten, die das Stadtbild stark prägen. Karin Salm hat Max Dudler getroffen.
Max Dudler wurde vor 63 Jahren in Altenrhein im Kanton St. Gallen geboren, in einer fantastischen Landschaft am Bodensee. Und trotzdem wollte Dudler weg, nach Rotterdam, Amsterdam, um dann in Frankfurt und Berlin Architektur zu studieren. In Deutschland blieb Max Dudler auch hängen und erprobte das, was er heute noch gut kann, nämlich kleine Projekte entwerfen, die ganz groß und weitläufig wirken, wie zum Beispiel sein Schwarzes Café in Frankfurt. Es ist ein winziger Raum, der wegen der raffinierten Aufteilung und der Öffnung zum Straßenraum hin Größe ausstrahlt. Und gleichzeitig entwirft er eigentliche Gebäudekolosse, die kleinteilig sind und sich in der gebauten Umgebung bestens einpassen. Max Dudler bezeichnet sich selbst als europäischen Architekten und wohnt in Berlin.
Und vor etwa 15 Jahren dachte ich, Schweiz ist ja auch ein schönes Land, und bin wieder zurückgekommen. Und jetzt bauen wir da ja, wie Sie sehen, einiges.
Und tatsächlich, in Zürich-Oerlikon hat Dudler ein großes Hochhausensemble entworfen mit zwei kantigen, schwarzen Türmen. Und an zentralster Lage, gleich beim Zürcher Hauptbahnhof, hat er kürzlich ein enormes Gebäude eröffnet, mit pädagogischer Hochschule, mit Geschäften, Restaurants und Büros. Es ist das erste Teilstück der sogenannten Europaallee. Dabei bleibt sich Max Dudler treu, zum einen in seiner Architektursprache. Die ist schlicht, rationalistisch und elegant. Dudlers Gebäude wirken ruhig und zeitlos schön. Zum anderen baut Max Dudler ausschließlich in Europa.
Wenn man sich spezialisiert auf irgendein Land oder ein wie Europa, fällt einem da viel mehr ein, als wenn man sich völlig verzettelt in der ganzen Welt. Also wenn man die Globalisierung mitmachen würde.
Von der globalisierten Architektur hält Max Dudler gar nichts. Die Architektur werde austauschbar, habe keinen Bezug zur Geschichte, keinen Bezug zur gewachsenen Struktur, zur Stadt. Und genau daran kranke letztlich auch die Agglomeration, der Siedlungsbrei, der sich rund um die größeren Städte ausbreitet.
Da gibt es kein städtisches Leben, keine städtische Struktur drin. Und das sind auch die Problempunkte in jeder Großstadt. Und dass wir jetzt versuchen, das wieder zu verdichten, glaube ich, das ist eine Chance auch für die Stadt, so als Erlebnisraum wieder zu finden.
Max Dudler mag nicht nur die Stadt. Die Stadt mit den ausgeklügelten Systemen von Straßen, Wegen, Passagen und Plätzen. Der Architekt mag auch die Dichte.
Ich glaube, das ist sehr provokant, dass ich sage, es kann nicht dicht genug sein.
Und Max Dudler ergänzt.
Das Allerschlimmste ist, wenn es große Freiräume gibt, wo nichts passiert. Das sind denn unsoziale Räume, würde ich sagen. Und je mehr Funktionen das zusammenkommen, umso sozialer ist der Raum.
Wie er sich diesen sozialen Raum, wie er sich diese neue Dichte vorstellt, demonstriert Max Dudler genau im eben eröffneten ersten Teilabschnitt des Grossbauprojektes Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof. Von Weitem wirkt das achtstöckige Gebäude wie ein kompakter Körper mit einer streng gerasterten, hellen Fassade. Wer näher tritt, erkennt, dass dieses Gebäude wie eine Stadt funktioniert. Es gibt ein städtisches Netz aus Wegen und Passagen und Plätzen. Es gibt eine Durchmischung aus pädagogischer Hochschule mit 2.500 Studierenden, mit Läden und Restaurants. Max Dudler hat in Zürich beim Hauptbahnhof den Startschuss gegeben. Bis 2020 soll die ganze Europaallee fertig sein. Neben Dudler bauen unter anderem Gigond Guyer und der britische Architekt David Chipperfield an dieser neuen Dichte.
Der Beitrag von Karin Salm. Von Max Dudler ist bis zum 2. März eine Werkschau zu sehen, und zwar im Architekturforum in Zürich. Sie hören SRF 2 Kultur aktuell. Hier geht's gleich weiter mit einem Blick nach Prag, wo heute dem ehemaligen Präsidenten und Dichter Václav Havel gedacht wird, denn er ist heute vor einem Jahr gestorben. Zuerst die Kulturnotizen mit Nadja Fischer.
Das Luzerner Theater hat Bilanz gezogen zur Saison 2011-2012 und zeigt sich in künstlerischer Hinsicht zufrieden. Theaterdirektor Dominik Menter sagte, die Schauspiel-, Musiktheater- und Tanzensembles hätten gemessen an den finanziellen Möglichkeiten ein sehr hohes Niveau erreicht. Zahlenmäßig gibt es weniger Grund zur Zufriedenheit. Die Zahl der Besucher ging um 1.500 auf knapp 77.000 zurück. Die Theaterleitung betonte allerdings, die Vergleichssaison sei überdurchschnittlich erfolgreich gewesen. Verglichen mit der Saison vor 2 Jahren habe das Luzerner Theater mehr Besucherinnen und Besucher angezogen. Das Bundesamt für Kultur hat im Herbst erstmals den eidgenössischen Wettbewerb für Tanz ausgeschrieben und zieht nun eine positive Zwischenbilanz. Angereicht wurden 98 Projekte, womit laut Bundesamt alle Erwartungen übertroffen wurden. Die eidgenössische Jury für Tanz wird am 20. September des nächsten Jahres 4 dieser 98 Werke auszeichnen. Das Bundesamt für Kultur hat außerdem 3 Projekte bestimmt, die zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Bereich Tanz beitragen sollen. Ein Projekt soll sich der Geschichte des schweizerischen und deutschen Ausdruckstanzes widmen, eine Publikation befasst sich mit dem zeitgenössischen Tanz in der Schweiz und das Schweizer Tanzarchiv plant ein Oral History Projekt zur Tanzszene der 1960er bis 80er Jahre. Zur Umsetzung dieser Projekte stellt das Bundesamt für Kultur 170.000 Franken zur Verfügung.
Er war Schriftsteller, Philosoph und Politiker. Unter anderem war er während 10 Jahren auch Staatspräsident der Tschechischen Republik. Und heute vor einem Jahr ist er gestorben, Václav Havel. Ich habe mich mit Marc Lehmann, SRF-Korrespondent in Prag, unterhalten und ihn gefragt, ob Václav Havel in Tschechien heute noch zu reden gibt.
Ja, Havel gibt noch zu reden. Und wie? Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Havel nicht irgendwo ein Medienthema wäre. Gerade natürlich in den letzten Tagen, ein Jahr nach seinem Tod, da wird wieder intensiv über ihn und sein Vermächtnis diskutiert. Aber schon das ganze Jahr über war Havel sehr präsent in der Öffentlichkeit. Zunächst ging es im Parlament darum, ob Havel bzw. seine Leistung gesetzlich verankert werden soll. Das mag vielleicht eigenartig klingen, aber es gibt jetzt tatsächlich eine Lex Havel. In einem Gesetzesartikel steht nun, Havel habe sich um die Freiheit und Demokratie verdient gemacht. Eine große Ehre, aber viele fanden die Idee zunächst absurd, zumal wohl auch Havel gegen ein solches Gesetz gewesen wäre. Er verabscheute ja jegliche Art von Personenkult, aber letztlich waren doch die meisten mit der Annahme des Gesetzes einverstanden. Und dann gibt es allerhand Einrichtungen, die den Namen Havel tragen, eine Bibliothek, ein Kulturzentrum, ein Moldau-Ufer ist nach ihm benannt und neu auch der Prager Flughafen, der jetzt Václav Havel Airport heißt. Das sei passend, sagte der Außenminister bei der Einweihung, weil Havel den Tschechen ja erst das Reisen wieder ermöglicht habe.
Das heißt, er bleibt im Großen und Ganzen positiv in Erinnerung.
Ich würde meinen ja, wobei sich an Havel die Geister ja immer geschieden haben. Im Inland wurde er mit anderen Augen gesehen als im Ausland. Havel füllte das Präsidentenamt sehr unkonventionell aus, sympathisch, aber viele Pflichten, die ein Staatspräsident halt so hat, vernachlässigte er. Ideologisch war er immer angreifbar. Er war zum Beispiel ein überzeugter Pro Amerikaner sah die Sicherheit des Landes durch die Amerikaner gewährleistet, nicht durch die Europäer. Der NATO-Beitritt hatte für ihn größere Bedeutung als etwa der EU-Beitritt. Er hat sich im Nahostkonflikt klar positioniert an der Seite Israels. Er hat sich bei den vertriebenen Sudetendeutschen entschuldigt, was vielen Tschechen in den falschen Hals geriet, weil man Angst hat, die vertriebenen Deutschen könnten zurückkommen und ihren Besitz zurückfordern. Und mit diesen Haltungen ist er bei einem Teil der Bevölkerung immer angeeckt. Aber letztlich denke ich schon, dass Havel überwiegend positiv in Erinnerung bleibt und viele wohl erst im Augenblick des Verlustes gemerkt haben, was sie an ihrem Ex-Präsidenten hatten.
Nun ist dieser Ex-Präsident und auch Dichter vor einem Jahr gestorben. Mit einem Jahr Distanz, was ist eindeutig das Verdienst Havels?
Das Verdienst Havels, denke ich, ist zum einen, dass Tschechien, anders als viele andere mitteleuropäische, osteuropäische Staaten, kein ausgeprägtes Problem mit dem Nationalismus hat, dass es zum Beispiel keine Rechtsextremisten gibt oder Rechtsextremisten, die Gewicht hätten. Natürlich gibt es einzelne Splittergruppen, aber die sind nicht von Bedeutung. Havel hat solchen Extremisten immer sofort Einhalt geboten, hat ihnen auch nie groß Beachtung geschenkt und die Bevölkerung bei entsprechenden fremdenfeindlichen Aktionen, zum Beispiel gegen Roma oder auch gegen Juden, aufgefordert, sich dagegen zu wehren, was auch geschehen ist. Extremistische Parteien hatten nie große Durchschlagskraft. Zum anderen ist auch sein Vermächtnis in Sachen Menschenrechte sehr wichtig. Das war ja international eigentlich seine prominenteste Rolle. Er setzte sich immer unmissverständlich für die Menschenrechte ein. Besonders hat es ihm Tibet angetan, aber auch Weißrussland und Kuba. Zu den dortigen Dissidenten pflegte er einen intensiven Kontakt und das wurde nicht immer gern gesehen auf dem diplomatischen Parkett. Und auch vielen Tschechen ging dieses Moralische mit der Zeit etwas auf die Nerven. Aber es ist natürlich unbestritten ein großes Verdienst Havels.
Jetzt haben wir vor allem über Václav Havel, den Politiker, geredet. Er war aber auch Dichter. Was bleibt vom Poeten Havel?
Es bleiben seine Essays, die heute Schulstoff sind. Es bleiben auch seine Theaterstücke, die sich große Beliebtheit erfreuen. Am heutigen Tag wird im ganzen Land Havel gespielt. Tschechien ist ja auch eine ausgesprochene Theaternation. Kein Zufall also, dass es ein Dramatiker ins höchste Staatsamt schaffte. Und es bleiben ganz generell die vielen kulturellen Aktivitäten, die Havel angestoßen und gefördert hat. In Prag die Havel-Bibliothek, die ein hervorragendes Dokumentationszentrum ist. Es gibt das Theater am Geländer, wo Havel lange gearbeitet hat. Den Club Montmartre, der ein bisschen von allem ist. Musikclub, Debattierclub, Kino, Kneipe. Gerade das junge Prager Trendvolk, wenn man so sagen darf, verehrt Havel. Er hat viel getan, dass nicht nur das klassische, sondern auch das alternative Kulturleben in Gang gekommen ist. Und viele Junge wollen heute mit einer lustigen Aktion an Havel erinnern, mit einer Hochwasserhosen-Demo nämlich.
Warum Hochwasserhosen?
Nun deswegen, weil Havels Anzüge ja immer zu kurze Hosenbeine hatten. So ist er als Präsident bei Staatsempfängen aufgetreten mit Hochwasserhosen. Das war sein Markenzeichen und auch eine Form der Selbstironie. Und heute also wollen alle mit hochgekrempelten Hosen vom Wenzelsplatz zur Prager Burg laufen. Gegen 10.000 Leute haben auf eine entsprechende Facebook-Aktion reagiert. Ich denke, das ist wohl die Art, wie auch Havel gewollt hätte, dass man seiner gedenkt.
Marc Lehmann, SRF-Korrespondent in Prag, über den Politiker und Dichter Václav Havel, der heute vor einem Jahr gestorben ist. Advent, Advent. Wir öffnen ein weiteres Türchen unseres Adventskalenders, unseres Johann Sebastian Bach-Kalenders. Jeden Tag gibt es hier bis zum 24. Dezember einen Bach zu entdecken, und zwar abseits seines Weihnachtsoratoriums, zum Beispiel Bach auf der Straße gefunden. Dazu Benjamin Herzog.
Jetzt frieren sie wieder auf den Straßen, vor den Einkaufszentren, die Akkordeonspieler, oft aus Russland oder anderen Oststaaten, und spielen mit Hingabe Bach. Mit Knöpfen und Tasten entlocken sie ihren schweren Akkordeons Musik, bei der man nur so über die leichte Fingerfertigkeit staunt, bei der ganzen Kälte. Und zwischen die virtuosen Concerti und anderen Stücke versteckt sich dann und wann ein inniges, langsames, ein Choral zum Beispiel. In meinem Bachlicht für den Dezember spielt das Akkordeon einen solchen Choral und leuchtet dabei wie ein Heiligenschein. Auch über das Cello, das sich da neben dem Akkordeonisten aufgestellt hat, Sich erwärmen, das tut das Cello hier ganz konkret, mit Figurationen um die Choralmelodie herum. Also ganz so, wie es der alte Bach auf seiner Orgelbank schon gemacht hat, und die war sicher auch nicht geheizt. Thank you.
Thomas de Menga und der Akkordeonist Teodoro Ancelotti als Duo im Straßenmusikergewand, Bach auf Cello und Akkordeon. SRF 2 Kultur aktuell heute zur Frage, ob das Internet staatliche Regeln braucht. Zu Häusern, die Max Dudler in Zürich baut, und zum ersten Todestag des ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten und Dichter Václav Havel. Heute verantwortlich Nadja Fischer, am Mikrofon Jennifer Kakshuri.